I should mention before that at 7:30 we have the Maha Abhishek, which you wouldn't like to miss here in the temple room. Um 19.30 Uhr ist also die große Abhishek-Zeremonie, an der man unbedingt teilnehmen möchte hier im Tempelraum. Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 87, Hare Krishna, Hare. Ja. Ja. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Im Srimad Bhagavatam gibt es einen Shloka, der ein wunderschönes Bild von Krishna gibt. Ein Bild, was wir heute am Jamashtami-Tag, an seinem Erscheinungstag, tief in unser Herz einladen und einbeziehen können. Dieses meditative Bild beschreibt, wie Krishna in den Wald von Vrindavan geht, begleitet von seinen Kühen. Es heißt hier, Krishna trägt eine Kanikara-Blume um sein Ohr und er spielt auf seiner Flöte. Wenn immer wir über Krishna hören, dann hören wir über den Flötenspieler. Krishnas Flöte hat eine ganz einzigartige Wirkung auf denjenigen, der sie hört. Diejenigen, die sich vorher bewegt haben, werden unbeweglich. Sie können nicht weitergehen. Und diejenigen, die vorher unbeweglich waren, wie Steine und Bäume, fangen an, sich zu bewegen. Ihr habt richtig gehört. Wenn Lord Krishna auf seiner transzendentalen Flöte spielt, schmelzen die Steine vor Ekstase und fangen somit an, sich zu bewegen. Und wenn Krishna dann über einen solchen bewegten Stein geht, lässt er dort seinen Fußabdruck. Es gibt heute noch viele Fußabdrücke von Krishna in Vrindavan, die wir sehen können. Dann wird beschrieben, wie Krishna, der Flöte spielend, in den Wald von Vrindavan geht, mit einer Blume über das Ohr. Gelbe Gewänder trägt, die so leuchtend hell sind wie der Blitz. Krishna ist in blitzfarbene Gewänder gekleidet. Dieses Bild hat eine große Bewandtnis. Ein Blitz, der in der Nacht seinen Weg zur Erde findet, erhellt die Dunkelheit. Genauso ist es für diejenigen, die über den goldfarbenen, blitzfarbenen Dhoti, also das Beinkleid von Krishna, meditieren, sicher, dass alle Unwissenheit und Dunkelheit des materiellen Daseins vertrieben wird. Und unser Meditationsbild sehen wir also Krishna voller Freude, verspielt, weil er hat das Ohr geschmückt mit einer Blume. Das macht nur ein äußerst verspielter Persönlichkeit. Und wir sehen ihn mit dem blitzfarbenen Gewand tanzend in den Wald von Vrindavan eindringen. Er hatte aber auch eine spezielle Gelande um. Die Vaijayanti-Gelande, die mindestens aus 5 verschiedenen Blumenarten bestehen muss. Und zwischen diesen Blumen findet man dann die grüne, heilige Pflanze, die Tulasi. Es wird jetzt gerade ein neues Buch aufgelegt. Das, so sieht die Tulasi-Pflanze aus. Sehr zart, wie ein Hauch sozusagen, mit Manjaris, das heißt so Samensträngen, wo die Samen für die nächsten Tulasis drin sind. Krishna hat so eine Vaijayanti-Gelande, die aber auch gleichzeitig, obwohl sie 5 verschiedene Blumensorten hat, sehr, sehr, sehr lang ist. Sie geht und berührt immer wieder seine Füße. Es scheint, dass die Gelande eine besondere Affinität und einen besonderen Wunsch hat, nämlich Krishnas Lotusfüße und den Staub, den Krishnas Lotusfüße aufwirbeln, zu kosten. Überhaupt ist das der Wunsch aller Devotis von Krishna. Sie wünschen sich eine Position, die ihnen sehr, sehr hoch erscheint, nämlich ein kleines Staubkörnchen zu sein, das an den Lotusfüßen Krishnas haftet. Diese Position, die in dieser Welt als so unendlich niedrig angesehen wird, der Staub von jemandem Füßen, ist das höchste erstrebenswerte Ziel eines demütigen und bescheidenen, geweihten Krishnas. Lord Chaitanya betet so: O Herr, o Sohn des Maharaj Nandas, irgendwie spüre ich, dass wir eine Verbindung haben, aber ich bin in den Ozean der sich wiederholenden Geburten und Tode gefallen. Nun sei so gut und nehme mich aus diesem Ozean. Es tut mir leid, dass ich tief im Herzen zwar den Wunsch habe, mich dir zu nähern, aber von so vielen ungünstigen Elementen bestimmt und abgelenkt werde. Deswegen ist mein Wunsch nicht so stark, wie er sein sollte, dich zu erreichen. Aber deswegen bitte ich dich ja, dass du selbst die Initiative ergreifst. Bitte nehme mich aus dem Ozean sich wiederholender Tode und befestige mich als ein kleines Partikelchen aus Staub an deinen segensbringenden Lotusfüßen. Also die Gelande von Krishna hat ebenfalls diesen Wunsch und schwenkt deswegen, während Krishna tanzt, immer um seine Lotusfüße herum. Eine 4. Meditation ist Krishnas Tanz. Krishna wird auch als der Nataraj, der Herr des Tanzes, bezeichnet. Von ihm gehen alle feinen Tanzkünste aus, auch der Tanz der Molle, der Elektronen im Atom. All das ist vom Tanzen, dem pulsierenden Tanz Gottes in Ursprung gebracht. Ihr habt unter den Vaishnavas ein wichtiges Offenbarungswerk, das Brihad Bhagavatamrita. Und das beschreibt viele Dinge, aber darunter auch den Entwicklungsweg eines geweihten Krishnas. Und wir begleiten da einen Devotee auf seiner Reise zu Krishna. Und wir hören dann von seiner letztendlichen Begegnung mit Krishna. Er ist in Vrindavan und ist mit einem anderen Devotee zusammen, Janashama. Und plötzlich hören beide einen Klang, der sie fast in einen Ozean aus Lieblichkeit stürzt. Sie hören den süßen Flötenklang von Krishnas Flöte. Es ist so, als würden alle ihre fünf Sinne zu Ohren werden. Die Augen werden also zu Ohren. Die Ohren sind so und so Ohren. Die Nase wird zu einem Ohr, um eben diesen wunderschönen Klang von Krishnas Flöte ausreichend zu hören. Dann sehen Sie eine liebliche Szene. Krishna kommt zu Beginn oder am Anfang von einer großen Gruppe von Kälbern und Kühen und Kuhhirtenjungen durch den Wald von Vrindavan und er tanzt, während er gleichzeitig die Flöte spielt, ganz in das Spiel vertieft. Swarup und Janashama, diese beiden Hauptpersonen in unserer Erzählung, nehmen Krishna so wahr und werden voller Sehnsucht. Sie breiten die Arme aus, um Krishna nachzulaufen, um ihn irgendwie zu fassen und zu fangen. Krishna dreht sich dann um. Die beiden verlieren, als sie die wunderschöne Schönheit des Herrn sehen, ihr Bewusstsein und sinken überwältigt zu Boden nieder. Und Krishna setzt sich dann zu ihnen und gibt ihnen ihre spirituelle Identität. Aber was wichtig ist, Krishna tanzt. Mein spiritueller Meister hat immer gesagt, wir sehen niemals ein Bild von Krishna im Fabrikanzug, mühselig schuftend, um irgendwie irgendwelche Ziele zu erreichen in dieser Welt. Na, Krishna lächelt immer und er tanzt. Er ist der Inbegriff der Freude, Ananda Murti, die Gestalt der sich ständig ausdehnenden Freude. So sehen wir also ein meditatives Bild, was im Bhagavatam beschrieben wird. Ein Bild, was uns hilft, einen kleinen Eindruck von Krishna zu kriegen. Also Krishna geht an der Spitze seiner Devotees und einer großen Herde von Kühen morgens in den Wald von Vrindavan ein. Er hat eine gelbe Blume mal übers linke und mal übers rechte Ohr gestülpt. Um ein bisschen spielerisch zu sein. Hier, da ist es noch nicht ausreichend genug. Ich tue es lieber hier hin. Und dann, ich tue es auch mal hier hin zur Abwechslung. Krishna ist sehr spielerisch. Und er hat den blitzgelben Dhoti an, eine Blumengirlande, die ihm bis zu den Füßen geht. Und er tanzt, während er auf seiner Flöte spielt und die ganze Schöpfung bezaubert durch sein Flötenspiel. Das ist das meditative Bild, wie man sich Krishna vorstellen kann. Ich kann jetzt gerade, glaube, yes, heute auf dem Altar sehen wir auch Krishna, der in diesem Blumenoutfit ist. Ganz sogar vertieft in das Spielen seiner Flöte. Damit wir uns Krishna noch ein bisschen besser vorstellen können, hat Rupa Goswami in diesem Werk Der Nektar der Hingabe, ein Buch, was ich allen wärmstens empfehlen kann, die Krishna-Fans sind und ein bisschen mehr über Krishna erfahren möchten. In diesem Werk hat Rupa Goswami die Eigenschaften von Krishna aufgeführt. Er sagt, es sind unbegrenzt viele Eigenschaften, gleich so wie es unbegrenzt viele Wellen auf einem Fluss gibt. Aber von all diesen unbegrenzt vielen Eigenschaften hat er 64 herausgegriffen und die beschrieben. Und ihr seht hier so im Tempelraum einige dieser 64 Eigenschaften. Zum Beispiel im Eingang steht, Krishna wird durch Liebe kontrolliert. Ein anderes ist, muss man mal sehen, Frank, was steht da? Shri Krishna ist der Beschützer der Devotees, die sich ihm hingegeben haben. Und so gibt es verschiedene dieser Eigenschaften. Und ich dachte mir, wenn wir über eine Persönlichkeit sprechen, dann sprechen wir natürlich sehr gerne über seine Eigenschaften. Wir sagen, oh, dieser Mensch ist immer voller Freude und lächelt und er ist legt Wert auf gute Kleidung und er drückt sich gewählt aus und er weiß irgendwie immer, wenn er in einer Situation ist, die Zeit und die Umstände genau zu bestimmen. Und so gibt es, so sprechen wir, wenn wir über eine Person sprechen, unweigerlich über ihre Eigenschaften. Und wenn wir über ihre Eigenschaften sprechen, wird die Persönlichkeit plötzlich vor unserem inneren Auge deutlich. Wir sehen sie fast. So dachte ich, dass wir heute auch über einige der Eigenschaften von Krishna sprechen. Ich möchte aber sehen, was euch interessiert. Hier gibt es zum Beispiel die, ich denke, ich lese mal 10 vor und dann bitte ich jemanden von euch einfach dazu sagen, was er hören möchte. Also ich bitte euch zu sagen, in den Raum zu rufen, was ihr hören werdet. Strahlend, Krishna ist strahlend, Krishna ist stark, Krishna ist immer jugendlich. Krishna spricht fließend alle Sprachen. Super. Er ist wahrhaftig. Er ist ein angenehmer Sprecher. Hat auch wieder was mit Sprechen zu tun. Er ist ein hervorragender Redner. Mein Gott, schon wieder ein Sprech. Eine Sache. Er ist hochgelehrt. Er ist hochintelligent. Er ist einfach genial. Und er ist künstlerisch. So, wer möchte was hören?
Alle Sprachen.
Ja, ich glaube, alle haben so ein bisschen losgelacht. Was? Alle Sprachen spricht er? Total interessant. Das wollen wir jetzt mal kennenlernen. Gut. Rupa Goswami sagt, sofort, wir brauchen hier noch. Das ist die Musik für die Sprachen. Rupa Goswami sagt, dass jemand als wunderbarer Sprachkundiger bezeichnet wird, wenn er die Sprachen verschiedener Länder kennt, besonders die Sanskrit-Sprache, die in den himmlischen Städten der Halbgötter gesprochen wird, sowie andere, auch welche Sprachen, einschließlich die der Tiere. So, Lord Krishna hat immer wieder die großen Devatas, wie zum Beispiel Brahma, bei sich empfangen und hat dann in Brahma-Sprache, der ja Sanskrit spricht, mit Brahma kommuniziert. Einmal zum Beispiel kam Brahma in Dwarka an, wo eine unglaubliche lange Reihe von Königen und Würdenträgern des Universums auf eine Audienz bei Krishna wartete. Und als er schließlich nach einiger Wartezeit zum Türwächter kam, fragte der Türwächter, was ist dein Begehren? Brahma sagte, ja, ich möchte mit Krishna sprechen, sag ihm, ich bin der Weltenschöpfer, Brahma. Der Türwächter ging zu Krishna rein und kam schon nach kurzer Zeit mit einer Frage Krishnas zurück. Der Türwächter sagte, Krishna fragt, welcher Weltenschöpfer, welcher Brahma es ist. Oh, dachte der Brahma. Naja, Brahma, gib doch nur einen davon. Nur einen Weltenschöpfer. Und da winkte dann der Türwächter an. Hast du eine Ahnung? Es gibt tausende von Welten. Es gibt so viele Universen. Wie es Senfsamenkörner gibt. Ganz klein sind die Senfsamenkörner, schwarz. Es gibt so viele Universen, wie es Senfsamenkörner in einem Riesensack gibt. Und jedes dieser einzelnen Universen hat einen Weltenschöpfer, der denkt, er ist der einzige Brahma. Welcher Brahma bist du also? Oh, sagte Brahma. Ein Glück. Ich bin Brahma, der Vater der vier Kumaras, der großen Knabenweisen. Brahma wurde dann vorgeladen zu einer Audienz bei Krishna und sprach mit Krishna in Sanskrit und Krishna sprach in Sanskrit mit ihm zurück. Und am Ende sagte Brahma, du, so ganz genau habe ich das noch nicht verstanden. Ich dachte, es gibt nur eine Welt hier. Meine Welt. Daraufhin lächelte Krishna und wieder sprach er in einer unglaublichen Sprache eine Anordnung. Er sagte, alle Brahmas, kommt mal. Und da füllte sich der Thronsaal Krishnas an mit Brahmas. Aber diese Brahmas hatten nicht nur vier Köpfe, manche hatten 100 Köpfe. Wir leben in einem relativ kleinen Universum. Das ist leicht zu managen. Da braucht man nur vier Köpfe. Aber es gibt riesige Universen mit unendlich vielen Planetensysteme, wo 100 Köpfe absolut angebracht und praktisch sind. So sah unser Brahma von diesem relativ kleinen Universum auf wie Tausende und Millionen von Brahmas mit viel mehr Köpfen als er selber kam und sich vor Krishna verneigten. Und da wurde ihm bewusst, wie unbedeutend seine kleine Welt und auch sein großes Ego war. Hare Krishna. Krishna sprach aber nicht nur Sanskrit. Mit seinen Kühen spricht er ho ho, hi, hi. Und die wissen dann, was damit gemeint ist. Ho ho heißt, es geht zum Fluss, wo wir trinken. Hihi bedeutet, kommt, es geht weiter. Und so dirigiert Krishna mit dieser Sprache, eine Sprache, die auch die Tiere verstehen, die Tiere. Er kommuniziert mit den berüchtigten Affen von Vrindavan in ihrer Sprache und hat sich oft einen Spaß erlaubt, die verschiedenen Sprachen der Tiere während seines irdischen Spiels im Vrindavan zu imitieren, also das Quaken der Frösche, das Zwitschern der Vögel und so. Für einen Devoti Krishna geht daraus heraus, dass Krishna ganz sicher auch seine Sprache versteht. Und damit meine ich nicht nur Deutsch oder Hindi oder Englisch oder Afghanistanisch. Ich meine auch die Babysprache, mit der ein Baby ausdrückt, dass es ihm an etwas fehlt. Ich meine dabei aber insbesondere die Sprache des Herzens. Und wenn ein Devoti, ein geweihter Krishna, sich in dieser Sprache an Krishna wendet, das heißt mit einem aufrichtigen und dringenden Anliegen, hört Krishna ihn. Es gibt eine Frage, wessen Gebete hört Gott? Und die Antwort darauf ist, die Gebete eines Menschen, der nicht nur mit den Lippen betet, sondern auch mit einem Gefühl der aufrichtigen Hingabe und Ergebenheit betet, dessen Gebete werden sehr schnell erhört. Ich möchte euch zum Abschluss einen Text vorlesen von dieser Eigenschaft und dann gehen wir zur nächsten Eigenschaft. Oh. braucht eine etwas andere Tonhöhe. Eine alte Frau in Vrindavan, die zur Zeit von Krishnas Spielen zugegen war, sagte einmal überrascht: Oh, wie wunderbar ist es, dass Krishna, dem die Herzen aller jungen Mädchen von Brajabhumi gehören, sich so schön mit den Gopis in der Sprache von Brajabhumi unterhalten kann, während er auf der anderen Seite mit den Halbgöttern Sanskrit spricht. Oh, wie wunderbar ist es, dass Krishna auch die Sprache der Tiere beherrscht und daher sogar mit den Kühen und Büffeln sprechen kann. Auch in der Sprache der Provinz Kaschmir und in der Sprache der Papageien und anderen Vögeln sowie in höchstgewöhnlichen Sprachen wie Deutsch ist Krishna so ausdrucksreich. Das wie Deutsch ist meine Hinzufügung. Steht hier nicht. Gut. Jetzt stellt euch bitte wieder ein. Ich möchte euch fragen, welche der Eigenschaften ihr jetzt hören möchtet. Krishna ist künstlerisch. Ich lese mal 5 auf einmal voll. Krishna ist geschickt. Krishna ist sachkundig. Krishna ist dankbar. Und Krishna ist fest entschlossen. Wer möchte was hören? Künstlerisch? Fest entschlossen? Dankbar? Darf ich mal eine kurze Umfrage haben? Wer ist, weil ich würde so gerne über dankbar, Krishna, Gottes Dankbarkeit sprechen. Wer ist für dankbar? Oh, ist okay, glaube ich, nicht? Also Krishna ist dankbar. Ihr werdet gleich sehen, wie diese Eigenschaft euer Herz mit Freude erfüllen wird. Erstmal wird Dankbarkeit definiert. Wer sich darüber bewusst ist, was sein Freund für ihn getan hat und das niemals vergisst, was jemand mal für einen getan hat, der ist als dankbar anzusehen. Seht ihr diese Definition? Ist die nicht wunderschön? Wenn ihr dankbar seid, werdet ihr jedem, der irgendwann einmal irgendetwas zu eurem Wohl unternommen habt, das werdet ihr immer erinnern. Ihr werdet das niemals vergessen. Das wird dankbar genannt. Wenn man aber mal vergisst, was zum Beispiel die Mutter oder ein Freund oder ja, ein Verwandter oder ein Tier für einen getan hat, dann wird man als undankbar bezeichnet. Nun, Krishna wurde einmal in Hastinapur, der Hauptstadt der Pandavas, war die damalige Welthauptstadt, empfangen und fürstlich bewertet am Hofe der Pandavas. Die Frau der Pandavas, wisst ihr, wie ihr Name ist? Draupadi, kümmerte sich persönlich um all die Dienste, die für Krishna getan werden mussten. Und am Nachmittag brachte sie ihm immer einen Teller mit Früchten. Nun einmal brachte sie Früchte, die so waren, dass sie aufgeschnitten wurden und unmittelbar nachdem sie aufgeschnitten wurden, verzehrt wurden. Sie hat also nicht nur einen Fruchtteller mitgebracht, sondern auch ein scharfes Messer. Und sie reichte beides Krishna und sagte: Hier, ich bringe dir die Sita-Fahl, damit du sie aufteilen kannst und gleich verzehren kannst. Krishna nahm lächelnd das Messer. Und obwohl Eines seiner Eigenschaften ist, er ist sachkundig und also damit sehr erfahren. Hat er beim Aufteilen der Frucht sich plötzlich in den Finger geschnitten, woraufhin Blut aus der Wunde hervortropfte. Königin Draupadi war so schockiert, dass sie in einer unüberlegten und ganz spontanen Geste ihren Königssari nahm und einen großen Streifen aus dem von Gold und Silber durchwirkten Stoff abzog und es schnell Krishna reichte und sagte, schnell, bandagiere dich bitte. Und Krishna nahm diesen Stoffstreifen dankend entgegen und sagte, während er sich den Finger umwickelte, für dieses Geschenk eines Saris werde ich dir in der Zukunft Tausende von Saris zurückgeben. Diese Zukunft kam auch. Die Pandavas haben durch eine Kette von sehr, sehr gemeinen Intrigen ihr Königreich verloren und zum Schluss sogar in einem Würfelspiel ihre geliebte Gemahlin Draupadi an die Gegenseite verloren. Und um die Pandavas zu demütigen, hat Duryodhana und seine Brüder, an die also das Königreich der Pandavas ging und an die auch Draupadi ging, jeder hat drei Möglichkeiten im Leben. Das war eben die dritte von Yashoda Gopal. So, in der, das ist unser kleiner Schreihals. So, nachdem Draupadi also verloren war, wurde sie, um die Pandavas weiter zu demütigen, gegen ihren Willen in die Versammlungshalle geschleppt. Und obwohl sie in ihrer Mondphase war und nur mit einem einzigen Kleid Stoff bekleidet war, hat Dushasan angefangen, sie öffentlich zu entkleiden, indem er an der Kleidung zog. Und Draupadi versuchte, überall Zuflucht zu finden, Bhishma, Drona, den Kaiser, Dhritarashtra flehte sie umsonst an, bis sie schließlich in absoluter Hilflosigkeit beide Hände in Richtung Himmel erhob und ganz laut rief, Hey Govinda!
Hey Govinda!
Hey Gopala!
Hey Gopala!
Namen Krishnas. Ne? Krishna hat zu der Zeit gerade ein Würfelspiel gespielt, tausende von Kilometern entfernt. Aber als der Ruf Draupadis an sein Ohr kam, ja, auf Krishna hört immer, wenn ein Devotee nach ihm ruft, auch wenn Krishna tausende von Kilometern entfernt sein sollte. Als er den flehentlichen Ruf Draupadis hörte, kam er in die Versammlungshalle, streckte seine Hand aus und von seiner Hand ging nicht nur ein Sari aus, es gingen tausende von Saris aus und ganz gleich wie Dushasan an ihr zerrte, zupfte und zog, er zog immer mehr Sari von ihr ab. Nicht enden werdende Füllen von Saris, bis schließlich 20 Mal das Volumen dieses Tempelraums gefüllt war mit Saris. So hat Krishna sein Versprechen gut gemacht, dass er dankbar ist. Er hat nicht den Dienst von Draupadi vergessen, die ihm aus ihrem eigenen Sari, und wie gesagt, das war nicht ein billiger Sari oder ein preiswerter Sari, das war ein Sari, den könnte sich heute eine Frau nicht einmal für 1 Million Euros kaufen. Die gibt es nicht mal im Tempelshops, diese Saris. Ne? Draupadi hatte Krishna so ein Sari, hatte ihren Sari einfach zerstört, um ihnen zu dienen. Krishna hat das nie vergessen und ist zur Zeit der Stunde der Not Draupadi auf diese Weise zur Hilfe gekommen. Er wollte das auch zeigen, ich habe es nicht vergessen. Krishna hätte ja irgendwas unternehmen können, um diese Shanta zu unterbinden. Er hätte zum Beispiel alle Steine aus der Decke purzeln lassen können, auf die Hände dieser Schandtäter, und sie somit stoppen können. Oder Krishna hätte einfach die Form eines Löwen annehmen können und als wild brüllender Löwe hätte er in die Elefantenstelle von Hastinapur einfallen können und die Elefanten alle zu einer Stampede, also wie soll man das, aufgeregt haben, und dann wären die in den Palast gelaufen und hätten alles kurz und klein getrampelt. Aber nein, Krishna erinnerte sich, sie hatte mir doch ein bisschen von ihrem Sari gegeben. Ich wollte eigentlich meine Dankbarkeit auf diese Weise zeigen, dass ich ihr den Sari tausendfach zurückgebe. Und so hat er auf diese Weise sein Versprechen erfüllt oder seine Eigenschaft bewiesen, dass er dankbar ist. Krishna reflektiert über diesen Vorfall so. Als ich von Draupadi fort war, rief sie weinend nach mir mit den Worten: He Govinda, dieser Ruf von Draupadi hat mich tief in ihre Schuld gebracht und ich fühle mich ihr immer mehr und mehr verpflichtet. Srila Prabhupada macht hierauf einen Kommentar auf dieses Rufen nach Krishna. Er sagt, diese Worte Krishnas beweisen uns, wie sehr man den höchsten Herrn erfreuen kann, indem er sich einfach ihm zuwendet, bitte wendet euch mal dem Altar zu, und ruft: Hey Krishna!
Hey Krishna!
Hey Govinda!
Hey Govinda!
Hey Gopinath!
Hey Gopinath!
O Madan Mohan!
O Madan Mohan!
Adipo, ja, also euer spirituelles Leben ist garantiert jetzt. Man kann den Herrn einfach durch solches Rufen, was aus dem Herzen kommt, erfreut. Und Prabhupada sagt dann weiter, das Mahamantra ist ebenfalls einfach eine Anrufung des Herrn und seiner Energie. Und dann nennt er den Mahamantra, ihr kennt ihn meistens. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herr Prabhupada sagte, man kann sich leicht vorstellen, wie sehr Krishna mit jemandem erfreut ist, der ständig diese heiligen Namen des Herrn chantet. Er sagt, es ist für den Herrn einfach unmöglich, einen solchen Geweihten jemals zu vergessen. Nun, das Interessante ist, und hier wird es sehr, sehr spirituell, man könnte fast sagen esoterisch, also ein Geheimwissen wird hier offenbart, dass Krishna nicht mal vergisst, wenn du irgendetwas in einem vergangenen Leben für ihn unternommen hast. Sagen wir mal, theoretisch, du warst im vergangenen Leben kein Deutscher, theoretisch, oder kein Amerikaner oder kein Inder. Inder war in meinem Beispiel schon. Und du warst vielleicht gegenwärtig, als Krishna erschien es in seiner letzten Inkarnation als Chaitanya Mahaprabhu. Und du hast dort vielleicht in einem nichtmenschlichen Körper, also sagen wir mal dem Körper einer Kuh, Milch gegeben, die Lord Chaitanya getrunken hat. Lord Chaitanya wird das niemals vergessen oder Krishna wird das niemals vergessen. Auch wenn es vielleicht nur unbewusst ausgeführt wurde. Es gibt hier das Beispiel von einem Devotee namens Jambavan, der als Krishna erschienen war, in der Form von Ramachandra, also vor Millionen von Jahren, weit vor der Krishna-Avatar, Ramachandra geholfen hatte, als Ramachandra eine Brücke über den Indischen Ozean baute, um den Dämonenfürsten Ravana zu beseitigen, der seine Frau Sita gestohlen hatte. Da war Jambavan und kämpfte im Heer von Ramachandra mit. Später denn, wirklich, es geht da um Millionen von Jahren, erschien Krishna als Krishna-Avatar unter Jambavan, der eine ganz alte Segnung trug und nicht älter werden konnte und somit auch nicht sterben konnte. Jambavan war ein Fürst irgendwo in der Nähe von Dwaraka. Und er hatte ein kostbares Juwel geraubt, welches Krishna haben wollte. Ich will das jetzt nicht so ausführlich erzählen. So, Krishna ging in die Höhle Jambavans, der die Form eines Bäres hatte, ein richtiger, wie so ein Grizzlybär, nicht? Und sagte zu Jambavan, ich möchte das Juwel haben. Und Jambavan sagte, das kriegst du nicht. Und Krishna sagte daraufhin, gut, hier ist deine Keule, hier ist meine Keule. Und dann haben sie für 24 Tage sich ein unglaubliches Gefecht geliefert. Schließlich haben sie mit Fäusten gekämpft. Und schließlich dann, nachdem Jambavan deutlich erschöpft war, registrierte er, so kann nur einer kämpfen, nämlich mein Herr Ramachandra. Und so sagte er dann zu Krishna, bist du der gleiche, dem ich vor Millionen von Jahren gedient habe, als er in der Form Ramas erschienen war? Krishna sagte, genau. Genau der bin ich. Ich habe deine Dienste nicht vergessen. Und deswegen möchte ich dir heute, habe ich dich ausgesucht, um mit dir ein kleines freundschaftliches Kämpfchen zu führen. Wir haben in Serbien einmal zu der Eigenschaft, wie Krishna dankbar ist, ein Theaterstück gemacht. Es war ein richtig serbisches Theaterstück, aber hat einen tollen Punkt. Das Stück fing an, wo jemand auf einem Stuhl stand und um seinen Hals eine Schlinge gelegt hatte, die oben an dem Dachfirst angebunden war. Er war also gerade dabei, sich vom Stuhl zu stürzen und sich zu erhängen, als plötzlich jemand klopfte. Er sagt, ich habe gerade keine Zeit, ich mache Selbstmord. So war das im Theaterstück. Und die Tür machte sich dann auf und da war ein Devotee von Krishna drin im Zimmer und sagte, sah die Situation und sagte, du bist ja ganz schön leidvoll drauf im Augenblick. Ich habe eine Frage, ich bin gerade dabei, eine Opferung für meinen Gopal-Deti zu kochen. Mir ist der Zucker ausgegangen, kannst du mir Zucker geben? Und er sagte, mein Leben ist so verwirkt. Nimm den Zucker, der auf dem Tisch steht. Und du kannst ruhig alles nehmen. Mein Leben ist verwirkt. Ich bin in 5 Minuten nicht mehr hier. Nimm auch gleich die Milch noch dazu. Und der Devoti sagte, schon okay, ich brauche nur den Zucker. Ich bin eilig mit meiner Opferung. Tu's nicht. Tschüss. Dann ging im Schauspiel das Licht aus. Und man hörte das Umfallen eines Stuhls. Und es war klar, er war gesprungen. Das signalisiert mein Ende hier. Er war gesprungen. Aber dann zeigte es in der nächsten Szene Krishna, der die Seele empfang. Der Arme kam also vor Krishna, sagte, was, ich darf dich sehen? das, was Yogis sich nach vielen Jahren von Meditation erhoffen, wird mir heute zuteil. Ich darf den Sakshat, den direkten Darshan von dir haben, o Herr. Daraufhin sagte Krishna, ja schon, aber ich habe noch eine Frage. Du hattest mir doch noch die Milch versprochen. Wo ist denn meine Milch? Ananda Nitai schaut mich fragend an. Ich muss euch das also ein bisschen deutlicher erklären. Der hatte im letzten Augenblick gesagt, nimm meinen Zucker und nimm die Milch für deine Opferung, für deinen Krishna. Und der Devotee hatte gesagt, ich brauche nur Zucker, ich bin fast fertig mit allem. Und dann war die nächste Szene in der spirituellen Welt, weil er hatte versprochen, Krishna Milch zu geben. Er hatte Krishna bereits Zucker gegeben und er hatte Krishna Milch gegeben. Und Krishna hatte das angesehen und hat somit seinen Geburtenkreislauf unterbrochen und ihn so gleich in die spirituelle Welt genommen und empfangen. Und hat dann gefragt, und wo ist die Milch? Krishna vergisst niemals, auch nicht das Allerkleinste, was ihm ein Devotee geben kann. Hare Krishna. Es ist jetzt gerade die Aratik-Zeremonie losgegangen und wir sollten Aratik machen. Es gibt aber einen zweiten Teil für diese Vorlesung, von dieser Vorlesung. Dieser zweite Teil ist direkt nach der Abhishek, also nochmal, jetzt ist Aratik für etwa 20 Minuten, 25 Minuten und dann kommt der Höhepunkt dieses, ich soll mal sagen, eines der Höhepunkte dieses Festivals, die Abhishek, das heißt, dass die große Badezeremonie wird dann gemacht und danach werden wir ein bisschen mehr über Krishnas Eigenschaften hören, aber vor allen Dingen werden wir dann eine Erstaufführung von einer unglaublich tollen Multivision-Show sehen, nämlich dem Krishna-Darshan. Also es ist wirklich unglaublich schön. Danach werdet ihr voll im Herzen mit Krishnas Gegenwart sein. Gut, jetzt haben wir die Zeremonie für 25 Minuten und dann eine längere Zeremonie. Hare Krishna! Hare Krishna.